Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jetzt lerne ich wieder eine Person kennen, von der ich nichts weiß und von der ich auch nicht weiß, warum wir miteinander sprechen. Und starte traditionell mit einem Hallo.
Hallo.
Es ist immer ein schönes Gefühl, wenn dann doch jemand da ist. Darf ich deinen Namen erfahren oder verrät er irgendwas über dich?
Denke ich nicht. Mein Name ist Johannes.
Hallo Johannes, hier ist Sebastian. Wir sprechen heute miteinander. Worüber weiß ich noch nicht, aber es gibt drei kleine Sätze, die die Redaktion vorbereitet hat. Geräusche oder vielleicht auch Ausschnitte von irgendwas, die mich vielleicht hoffentlich auf deine Spur bringen werden. Das wäre der erste.
Wir alle haben zwei Eltern, vier Großeltern, acht Urgroßeltern und so weiter. Die Zahl unserer Ahnen wächst durch die Zweierpotenz schnell an. Wir sind also Verwandte durch die Geschichte. Und unsere Vorfahren sind auch die Vorfahren anderer.
Okay, das klingt so ein bisschen nach, alles ist mit allem verwandt, alles hat mit allem zu tun, vor allen Dingen mit unserer Geschichte, vielleicht auch mit unserem Ursprung, dem Ursprung der Menschheit, vielleicht auch noch viel größer. Also ich könnte da vieles draus deuten jetzt, aber es ist ja auch ein relativ kurzer Ausschnitt gewesen. Ich fange mal an mit, bist du Wissenschaftler?
Ja.
Beschäftigst du dich mit dem Ursprung von Leben?
Vielleicht nicht ganz so weit gefasst, da würde ich sagen nein.
Mit dem Ursprung von uns, Menschen?
Genau, das trifft es ganz gut.
Das trifft es ganz gut. Und deswegen sind wir alle mit allen irgendwie ein Stück weit verwandt, also haben irgendwie alle gemeinsame Vorfahren, weil wenn man nur weit genug zurückgeht, dann ist das halt so.
Das kann man so sagen, genau. Mhm.
Nehmen wir mal den zweiten Satz dazu.
Wenn wir der Meinung sind, es gibt keine Rassen und jeder sollte der Meinung sein, dann sollten wir das Grundgesetz adäquat formulieren und stattdessen sagen, niemand sollte wegen rassistischer Zuschreibung diskriminiert werden. Dann haben wir eine klare Kante gegen Rassismus, ohne uns im Rassebegriff unglaubwürdig zu machen.
Weil wir eben alle die gleichen Verwandten haben. Deswegen ist Rassismus eigentlich Quatsch.
Ja, das kann man im Prinzip so sagen.
Ist das ein Thema, mit dem du dich auch auseinandersetzt? Also ist Rassismus ein Thema oder ist das nur eine Nebenerscheinung oder eine Nebenerkenntnis deines Jobs, dass eigentlich alles, was in diese Richtung geht, haltlos ist?
Genau, ich habe da ein Positionspapier dazu mit Kollegen im letzten Jahr verfasst und ich denke, darauf bezieht sich auch der Herr Habeck, der hier zitiert wurde.
Ah, beschäftigst du dich mit gesellschaftlichen Strukturen? Also bist du jemand, der versucht herauszufinden, wie wir früher miteinander gelebt haben oder buddelst du eher in der Erde? Das ist eine Olaf-Frage.
Genau. Ersteres würde ich sagen, also dass ich mich mehr damit beschäftige, wie die Gesellschaften früher aufgebaut waren, aber das ist nur einer von vielen Aspekten. Aber selbst buddel ich nicht in der Erde.
Aber schaust auf Sachen, die ausgebuddelt worden sind, weil sie irgendwas sagen über das, wie Menschen miteinander gelebt haben, logischerweise.
Genau.
Einen Satz habe ich ja noch.
Diese Jäger und Sammlerin hier, der hatte zum Beispiel eine dunkle Hautfarbe, hatte aber blaue Augen, also ein Phänotyp, den wir heute so gar nicht in Europa kennen. Das heißt, sie hatte eine Hautfarbe ähnlich wie Menschen im heutigen Afrika südlich des Sahara, aber blaue Augen, so wie heute auch viele Europäer. Wohingegen diese frühe Ackerbauerin hier, die hatte eine relativ helle Haut und hatte aber dunkle Augen, braune Augen.
Ich versuche jetzt einfach mal eine These. Du bist jemand, der sich, das haben wir geklärt, wissenschaftlich mit unseren Vorfahren beschäftigt. Vielleicht hast du möglicherweise einen wichtigen Punkt gefunden in unserer Menschheitsgeschichte oder vielleicht auch den gemeinsamen Vorfahren, der uns alle verbindet. Und damit hast du eben auch sowas wie Rassismus sowieso ad absurdum geführt. Aber vielleicht ist das irgendwie so ein Kernpunkt gewesen. Dieser Fund hat vielleicht auch zu neuen Erkenntnissen geführt, weil wir vielleicht dachten, wir kommen alle ganz woanders her.
Also ich denke, du hast da ganz viel Richtiges gesagt.
Das ist ja nett, dass du das sagst, aber es ist alles ganz anders.
Was, glaube ich, als Hauptpunkt bei dir gefehlt hat, ist, was ich eigentlich mache. Also ich kann dir sagen, ich habe Biochemie studiert. Mhm. Das passt natürlich nicht so ganz zu den Knochen und zu den alten Überresten von Zivilisationen aus der Vergangenheit. Aber
kommt man nicht als erstes darauf. Ne? Also wenn man Biochemie studiert, würde ich dich jetzt nicht direkt mit unseren Großvätern in Verbindung bringen.
Genau, aber ich bin ein Genetiker geworden und verbinde das im Prinzip. Also was ich mache, das nennt sich Archäogenetik.
Aha.
Also die Kombination aus Archäologie.
Interessant, okay. Was machst du dann genau? Also du guckst dir die DNA von Menschen an, die vor vielen tausend von Jahren gelebt haben.
Genau das tue ich. Also das können Urmenschen sein. Ich habe promoviert am Thema des Neandertalers. Also wir haben damals das Neandertaler-Genom entschlüsselt und damals hatte ich dann noch die Ehre, muss man sagen, jetzt im Nachhinein an einem Knochen zu arbeiten, der sich dann als neue Menschenform herausgestellt hat. Also tatsächlich habe ich, wie du es gesagt hast, einen neuen Menschen gefunden.
Aha.
Der ist allerdings eine ausgestorbene Linie, also niemand, der direkt zu uns genetisch beigetragen hat, der in Sibirien einst und in Asien gelebt hat, den haben wir dann Denisovaner genannt. Der wurde in einer Höhle in Sibirien gefunden und den haben wir jetzt in den letzten 10 Jahren und unsere Kollegen entschlüsselt. Und ich selber habe in den letzten Jahren jetzt auch viel an, sage ich jetzt mal, der Frühgeschichte, der Vorgeschichte des Menschen gearbeitet, also von der Jungsteinzeit bis zur Bronzezeit in verschiedenen Teilen der Welt und habe da nicht nur die Geschichte dieser Menschen rekonstruiert, wo kamen die her und wie haben die sich ausgebreitet, wie waren diese Gruppen damals aufgebaut, sondern habe auch an den Krankheitserregern gearbeitet, die zum Beispiel diese Menschen eins befallen haben, an was sie gestorben sind, und habe die Evolution dieser Krankheitserreger rekonstruiert mit meinem Forschungsteam. Also ich habe ein recht breites Spektrum, aber im Prinzip Menschheitsgeschichte ist richtig. Und ich selber arbeite am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte. Also das heißt, da hast du auf alle Fälle den Volltreffer gelandet und bin dort Direktor der Abteilung Archäogenetik.
Das ist sehr nett, dann nehme ich den einfach so als halben Punkt mal mit. Dann darfst du mir noch deinen Nachnamen verraten?
Ganz typisch deutscher Name, Krause.
Johannes Krause. Archäogenetiker, das Wort, das merke ich mir jetzt und freue mich jetzt auf eine Reise mit dir zusammen in unsere gemeinsame Vergangenheit. Ich bin sehr gespannt.
Ich auch.
Dann lass uns doch mal genau klären. Also du hast gerade schon so ein paar Sachen angesprochen, was du alles gesehen und gefunden hast, bis hin zu Krankheiten. Aber wie würdest du das beschreiben, weiß ich nicht, bei einem Bier an der Theke, was du machst, was ein Archäogenetiker macht?
Ja, also wir kombinieren im Prinzip Genetik und Archäologie. Wir extrahieren im Prinzip aus alten Knochen genetisches Material, DNA-Sequenzen, um die Verwandtschaften dieser Menschen aus der Vergangenheit mit anderen Menschen aus der Vergangenheit und den Menschen heute zu rekonstruieren. Also wir machen im Prinzip riesige Stammbäume, wenn man das so will, von Menschen aus der Vergangenheit, mit anderen aus der Vergangenheit und Menschen von heute. Und das kann uns dann zum Beispiel etwas darüber sagen, wo kamen die Menschen her? Wie sind sie miteinander verwandt? Wie waren die Gruppen aufgebaut? Wer hat sich dort bewegt in der Zeit? Wer ist dort von A nach B vielleicht migriert, welche Populationen haben Europa besiedelt, Asien besiedelt, den Pazifik besiedelt, wo kommen im Prinzip die Gene her, auch die wir in uns tragen, also die Menschen, die heute auf der Erde leben.
Wie kommst du denn an die Gene ran von Menschen, die vor vielen tausend Jahren gelebt haben?
Ja, also es ist recht simpel. Wir nehmen alte Knochen und bohren Löcher in die Knochen und in diesen alten Knochen steckt tatsächlich noch das Erbmaterial drin. Das ist quasi in diesen Knochen, wenn man es so will, eingeschlossen und wir setzen das frei und dann gibt es tolle Maschinen, die können diese DNA entschlüsseln und am Computer werden dann die Genome quasi wieder zusammengesetzt und dann mit viel Bioinformatik miteinander verglichen. Das ist viel Puzzlearbeit, wenn man es so will, aber das ist heutzutage einfach mit Algorithmen, die das dann am Computer machen und wieder zusammensetzen.
Was kannst du denn dann alles so rauslesen aus deiner Puzzlearbeit, wenn du sie fertig gepuzzelt hast?
Also der eine Aspekt ist die Verwandtschaft. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Haar von vor 1000 Jahren hätte, das ist schwer, meistens sind es Knochen, Haare überleben die Zeit meistens nicht. Aber wenn ich jetzt so ein Knochen aus der Vergangenheit habe, kann ich das Genom von diesem Knochen rekonstruieren und kann dann sehen, mit wem war dieser verwandt. Andere Menschen, die ich vielleicht aus der Zeit habe oder mit Menschen, die heute leben, passt er eher in die Population, passt er eher in die Population. Aber ich kann nicht nur Verwandtschaft messen, sondern ich kann auch den Bauplan entschlüsseln, weil die DNA ist ja der Bauplan für den Körper, wie ist der Körper aufgebaut, wie sind die Zellen aufgebaut. Und da stecken natürlich auch Informationen drin. Ich kriege da so Informationen raus, wie gerade auch aus dem Beitrag, welche Haarfarbe oder welche Augenfarbe oder welche Hautfarbe hatte diese Person. Das kann man aus den Knochen natürlich normalerweise nicht sehen. Konnte die Person Milch verdauen oder konnte sie das nicht? Konnte sie gut Stärke verdauen oder konnte sie das nicht? Und natürlich alle anderen Gene, da gibt es ja mehr als 20.000, die im menschlichen Genom drin sind, die verschiedene Eigenschaften natürlich beeinflussen. Und diese Eigenschaften kann ich dann auch direkt aus diesem Bauplan ableiten. Also ich kann viel im Prinzip, was man auch mit einer heutigen Genanalyse, wenn man jetzt zum Humangenetiker geht und eine Analyse macht für die eigenen Gene, sowas kann ich dann im Prinzip für den Patienten, wenn man es so will, aus der Vergangenheit machen.
Wenn du auch über Verwandtschaftsgrade gesprochen hast und eben ist das auch schon so ein bisschen durchgekommen, ne? Heißt das, wir sind am Ende wirklich alle miteinander verwandt? Also alle oder alle in Europa? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also extrem kann man es natürlich zurückführen bis auf den Ursprung des Lebens. Alle Organismen auf der Welt sind miteinander verwandt. Das kann man im Prinzip sagen, weil wir haben natürlich alle Organismen, selbst Pilze, Pflanzen, alle möglichen Tiere und auch Bakterien haben natürlich gemeinsame Komponenten in der Zelle, die auf ihren gemeinsamen Ursprung hindeuten. Also ganz klar, dass irgendwo ist das Leben mal entstanden vor 3,2 Milliarden Jahren. Und wir sind alle Organismen der Welt sind miteinander verwandt. Aber man kann natürlich das Ganze dann auch, wenn wir jetzt nur die Menschen betrachten, tatsächlich auch die Geschichte des Menschen erzählen. Wo kommen die Menschen her? Wo sind sie entstanden? Und da ist jetzt die Frage, was bezeichnen wir als Menschen? Also du und ich, ja, wir sind Menschen, sonst können wir nicht so kommunizieren. Aber es gibt natürlich auch Urmenschen, wie den Neandertaler zum Beispiel, den würde man durchaus auch als Mensch bezeichnen. Es gibt dann frühe Formen, die sind noch ein bisschen mehr Menschen-Affe-ähnlich. Aber irgendwann haben sich im Prinzip diese unterschiedlichen auch Urmenschenformen voneinander getrennt. Da gibt es den Neandertaler, wie gesagt, den kennen wir, diese Denisovaner, über die ich am Anfang geredet habe, die wir in den letzten Jahren noch entdeckt haben. Und dann gab es zum Beispiel auch vor 50.000, 60.000 Jahren noch in verschiedenen Inseln, wie beispielsweise in Indonesien, noch so kleine Zwergmenschen, die man auch netterweise Hobbits nennt, weil sie so ungefähr einen Meter groß waren, große Füße hatten. Mhm. Relativ kleinen Kopf hat man deswegen damals auch als Hobbits bezeichnet, heißt aber Homo floresiensis auch, schöner natürlich auch lateinischer Name. Mhm. Da gab es verschiedene Urmenschen, aber wir sind im Prinzip Homo sapiens und unser Ursprung, also deiner und meiner und auch der Zuhörer, liegt tatsächlich vor relativ kurzer Zeit in Afrika. Das wissen viele Menschen nicht, manche haben es auch schon gehört, out of Africa, dass wir aus Afrika stammen. Mhm. Und dass im Prinzip unsere Vorfahren vor ungefähr 50.000 Jahren Afrika verlassen haben und die Welt besiedelt haben. Europa, Asien, Australien, später dann auch Amerika und die Inseln im Pazifik. Und als sie diese große Reise gegangen sind, ja, die quasi Reise der Menschheit und die Besiedlung der Welt, sind sie aber in unterschiedliche Teile der Welt vorgedrungen, wo es schon Menschen gab, nämlich Urmenschen, wie den Neandertaler. Das ist nicht einer von uns, sondern das ist eine andere Urmenschenform, so eine Art Cousin, wenn man es so will, so eine Art Nebenlinie. Mit dem haben wir, wie wir dann auch anhand von den genetischen Analysen herausgefunden haben, in denen ich mitgearbeitet habe, dann auch zeigen können, dass die Neandertaler sich dann auch mit uns zum Teil vermischt haben, als wir aufeinander getroffen sind. Also die haben Kinder mit uns gezeugt, aber nur ungefähr 2% deiner und auch meiner Gene stammt vom Neandertaler.
Das kann man so genau sagen, tatsächlich.
Genau, aber wir haben tatsächlich aus dem Neandertaler und auch aus frühen modernen Menschen das komplette Genom entschlüsselt. So ein Genom hat 3,2 Milliarden Positionen. Also das ist im Prinzip eine ganz lange Kette von diesen Basen A, C, T und G, also aus denen die DNA aufgebaut ist. Und wenn man so einen großen Datensatz hat und den dann vergleicht, da kann man das sehr präzise machen. Da kann man das genau sehen. Man kann sogar genau im Genom messen, an welchen Stellen im Genom hast du Neandertaler-Gene oder habe ich Neandertaler-Gene? Was wir dabei finden würden, ist, du hast andere als ich. Also wir haben nicht die gleichen Neandertaler-Gene und es sind so ungefähr 40-50% vom Neandertaler-Genom schwirren noch in Menschen rum, die man in Europa und in Asien findet, aber interessanterweise zum Beispiel nicht in Afrika. Also das heißt, Menschen, die südlich der Sahara wohnen, die haben keine Neandertaler-Gene, nur die Menschen außerhalb Afrikas haben Neandertaler-Gene, weil Neandertaler gab es nicht in Afrika. Und als wir Afrika verlassen haben, haben wir irgendwo Neandertaler getroffen. Wir haben uns scheinbar gut mit denen verstanden, haben auch mit denen Kinder gezeugt und die haben dann, wie gesagt, ihre Gene in uns hinterlassen.
Diese Reise, auf die wir gegangen sind, ja offensichtlich dann out of Africa, wie du es eben gesagt hast, die kann man auch wirklich heute noch so richtig nachvollziehen. Was weißt du darüber, wie sich die Menschen verteilt hat oder was kannst du uns darüber erzählen?
Also es gibt natürlich einmal den Aspekt der Genetik. Ich bin Genetiker, da bin ich Experte dafür. Aber es gibt natürlich auch viel archäologische Funde, anthropologische Funde, die uns viel über die Vergangenheit und die Menschheitsgeschichte erzählen. Und am Ende kann man im Prinzip die gesamte Geschichte nur erzählen, wenn man das alles zusammenbringt. Also die Gene geben uns einige Hinweise und auch viel Informationen, viel neue Informationen. Dieses Forschungsfeld ist sehr jung. Das gibt es eigentlich auch so richtig seit 5 bis 10 Jahren. Zumindest für die frühen, modernen Menschen, also für unsere direkten Vorfahren, ist das eine relativ neue Forschungsrichtung. Und zusammen mit den Archäologen, die natürlich schon seit Jahrhunderten im Prinzip Material aus der Vergangenheit untersuchen, können wir dann die Geschichte der Menschheit erzählen. Und da kommt es jetzt darauf an, welches Kapitel dich interessieren würde. Also ich könnte da jetzt loslegen. Ich habe da auch zusammen mit einem guten Freund ein Buch geschrieben, was wir letztes Jahr veröffentlicht haben, Die Reise unserer Gene, wo wir viel dann berichtet haben über die Geschichte Europas und die Besiedlungsgeschichte Europas. Wo kommen die Gene von dir und mir als Mitteleuropäer oder als überhaupt Europäer her? Wie sind die hierher gekommen und die unterschiedlichen im Prinzip Migrationsströme, die genetisch beigetragen haben zu uns, zu unserer Geschichte und aber auch ein bisschen die Geschichte dieser Vorfahren, der Jäger und Sammler, die einst in Europa gelebt haben, die genetisch zu uns beigetragen haben, auch der Neandertaler natürlich, die ja auch Spuren in uns hinterlassen haben, aber vor allem auch die frühen Ackerbauern, die einen Großteil unserer Gene beigetragen haben. Also ungefähr die Hälfte deiner Gene, die du heute in dir trägst, ich kenne dich jetzt erst seit ein paar Minuten, aber ich denke, dass viele deiner Vorfahren wahrscheinlich aus Mitteleuropa stammen oder aus Europa stammen, kann ich dir ungefähr sagen, dass die Hälfte deiner Gene aus Anatolien stammt. Hättest du jetzt vielleicht nicht gedacht, aber auf ungefähr 5.000 bis 7.000 Jahren sind dort Menschen aus Anatolien nach Mitteleuropa eingewandert und haben die Gene hierher gebracht, haben aber nicht nur ihre Gene mitgebracht, sondern auch neue Technologien, nämlich den Ackerbau. Das heißt, wir haben früher ja als Jäger und Sammler gelebt, also als wir noch Urmenschen waren, haben wir in Höhlen gelebt, haben gejagt, gesammelt, Mammuts erlegt oder vielleicht auch später Hirsche und Bären im Wald gesammelt, so ungefähr. Aber irgendwann hat sich der Lebensstil verändert. Wir sind dann nicht mehr Jäger und Sammler gewesen, sondern wir wurden zu Ackerbauern. Das ist eine riesengroße Revolution, weil wir waren Millionen von Jahren Jäger und Sammler und irgendwann wurden wir Ackerbauern. Und da hat man sich zum Beispiel lange gefragt, die Archäologen haben sich gefragt, dieser Wandel, den wir dann sehen vor ungefähr 7000 Jahren hier bei uns in Mitteleuropa, ist das ein Kulturwandel? Haben die Leute einfach neue Ideen entwickelt, haben gedacht, ich habe jetzt genug vom Jagen und Sammeln, ich baue mir jetzt ein Haus, ich lege jetzt einen Acker an und dieser Ochse da drüben, daraus mache ich mir eine Kuh. Oder war es halt eher so gewesen, dass plötzlich Menschen hierher gekommen sind, die diese neuen Technologien, diese neue Kultur im Prinzip mitgebracht haben. Und da konnten wir Genetiker natürlich dann direkt sagen, wir können das messen, wir haben die Knochen von früher, wir können sagen, nee, da kamen neue Menschen. Vor 7000 Jahren kamen viele neue Menschen aus Anatolien über den Balkan im Prinzip nach Mitteleuropa und haben dort diese neue Kultur mitgebracht und haben ihre Gene natürlich auch mitgebracht und haben dann ihren quasi genetischen Abdruck, Fingerabdruck in den Menschen hinterlassen. Und der ist sogar bei uns der größte. Also der größte Teil von unserem Genom stammt von diesen Menschen, die aus Anatolien den Ackerbau mitgebracht haben. Da ist der Ackerbau auch entstanden. Also das ist der älteste Ort in Europa, zumindest in so der Nähe von Europa, wo Ackerbau entstanden ist. Und dann kam sogar später nochmal vor 5000 Jahren aus der russischen Steppe. Damals gab es natürlich noch kein Russland, aber was man heute im Prinzip, was heute Teil von Russland ist, die Region nördlich vom Schwarzen Meer und vom Kaspischen Meer, nochmal ganz viele Menschen, die auch so 30-40% ihrer Gene in uns hinterlassen haben. Und nur ganz wenig von unseren Genen, nur so vielleicht 20%, ist eigentlich vom Ureuropäer, ja, von dem Jäger und Sammler, der einst hier in der Höhle gewohnt hat. Also der hat gar nicht so viel Beitrag hinterlassen wie diese anderen Menschen, die dann nach Europa kamen. Und das ist nur quasi so die Geschichte der Mitteleuropäer, vielleicht deiner und meiner Vorfahren, wenn wir unsere Großeltern hier aus der Region haben. Aber sowas kann man im Prinzip für jeden Teil der Welt erzählen. Und das gibt uns im Prinzip so ein Gefühl für die genetische Geschichte. Das heißt, wo kamen die Vorfahren her? Und das ist natürlich dann häufig auch mit archäologischen Fragestellungen zusammenzubringen. Also,
aber wir können erstens festhalten, damit haben wir offensichtlich alle einen Migrationshintergrund. Und zweitens festhalten, dass Migrationsbewegungen für uns Mitteleuropäer, die du gerade skizziert hast, eine ziemlich wichtige Angelegenheit gewesen sind.
Extrem wichtig sogar. Wenn man das Ganze quantifiziert, wenn wir uns anschauen, wie viele Gene kamen damals, zum Beispiel vor 7.000 bis 8.000 Jahren aus Anatolien nach Europa, dann haben wir dort eine genetische Verschiebung zu der Zeit von 90%. Das heißt, 90% der Gene verschieben sich von denen, die quasi vorher waren, zu denen, die ankommen. Um sowas heute nach Europa zu bekommen, ja, 90% Verschiebung, bräuchten wir ungefähr 10 Milliarden Menschen, die nach Europa kommen. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Also das heißt, riesengroße im Prinzip Umwälzungen genetisch, die auch ihre Spuren, wie gesagt, in allen Europäern hinterlassen haben. Damals waren es natürlich nicht so viele Menschen, die in Europa gelebt haben, aber da hat man nur mal so ein Gefühl dafür, wie groß diese Veränderungen waren. Und heute machen sich viele Menschen ja Sorgen um Überfremdung und Migration und dass zu viele Menschen nach Europa kommen. Aber die selbst 1,5 Millionen Menschen, die aus dem Nahen Osten, aus Syrien, aus den Kriegsgebieten nach Mitteleuropa gekommen sind, die könnte ich als Genetiker wahrscheinlich noch nicht mal nachweisen, weil das ist ja nur ein Promille, ein Tausendstel der Gesamtbevölkerung. Also das könnte ich vielleicht in 1000 Jahren gar nicht sehen. Also es ist dann kein Vergleich zu dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Und tatsächlich war Migration, Mobilität durch die gesamte Menschheitsgeschichte prägend. Und es gab immer Austausch, es gab immer Bewegung. Es haben sich immer Menschen von A nach B bewegt. Also das sehen wir ganz klar in den Genen. Und die Menschen sind auch immer mehr zusammengerückt. Ja? Die haben sich immer mehr genetisch vermischt. Das heißt, die genetischen Unterschiede zwischen den Menschen in den letzten 10.000 Jahren in Europa haben sich mehr als halbiert, weil sich alle Menschen im Prinzip bewegt haben. Dann gab es natürlich noch spätere Bewegungen wie die Völkerwanderungszeit im 6., 7. Jahrhundert nach Christus, als das Römische Reich kollabiert. Aber selbst das Römische Reich zum Beispiel war eine ganz große, wenn man so will, Menschenwaschmaschine, weil die haben quasi aus der ganzen Mittelmeerregion Menschen nach Italien geholt und in andere Teile des Römischen Reiches und haben die auch kräftig vermischt. Also die Hälfte der Gene der heutigen Menschen, die in Italien wohnen, stammt aus dem Nahen Osten und aus Anatolien, weil die quasi im Römischen Reich Sklaven und Arbeiter aus diesen Regionen nach Italien geholt haben, weil die Römer selbst nicht arbeiten wollten und die haben Menschen von überall geholt. Und so hat sich das im Prinzip überall in Europa abgespielt. Und das ist quasi in unserer Natur, diese hohe Mobilität. Ja? Wir sind sehr mobil. Wir haben die gesamte Welt bevölkert. Wir sind auf jede kleine Insel vorgestoßen und am Ende sogar ins Weltall. Ja? Also wir sind glaube ich, durch Mobilität geprägt. Deswegen ist es so komisch, dass die Leute heute gerne so über Grenzen reden und auch natürlich Grenzen gerne Mauern bauen, wenn man das so will. Ja? Das macht eigentlich aus biologischer Sicht und selbst aus historischer Sicht wenig Sinn, weil die nationalen Grenzen, wie wir sie kennen, die sind ja aus relativ jung. Ja? Also die deutschen Grenzen vielleicht 30 Jahre. In Europa haben sich vor wenigen Jahren noch die Grenzen verschoben, verschieben sich fast jedes Jahr irgendwo. Die Nationalstaaten, so wie sie heute für viele bekannt sind, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland oder so, sind natürlich auch Konstrukte aus dem 19. Jahrhundert. Vorher gab es die auch so nicht. Und das hat sich natürlich ständig verändert. Und das ist ganz klar, dass es da auch keine genetischen Unterschiede gibt. Also zumindest keine klaren Abgrenzungen. Ja, ganz Franzosen und Deutsche nicht genetisch voneinander ganz klar trennen. Die haben einen Gradienten dazwischen. An keiner Stelle kannst du sagen, hier fangen eine typische deutsche Population an und hier eine typische französische. Mhm. Also durch den vielen Austausch gab es natürlich da viel genetische Vermischung. Und es gibt, wie gesagt, eher wie im Farbkreis Gradienten zwischen den einzelnen Menschen der Welt, aber keine ganz klare, natürlich Zuweisung zu einer nationalen, im Prinzip genetischen Einheit.
Auch wenn man es einfach über die Optik machen kann, das war ja eben auch in einem der Ausschnitte, den wir am Anfang gehört haben, ne, hier blonde Haare, blaue Augen, sind natürlich lange nicht alle Deutschen, aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wenn du nach Nordeuropa gehst, dass du eher blonde oder blauäugige Menschen triffst, die ist ja da. Und wenn du dann irgendwie nach Südspanien oder Portugal gehst, dann sehen die Menschen ja schon anders aus. Da könnte man dann schon sagen, da gibt es ja offensichtliche Unterschiede, aber du sagst, die sind so gering, messen kann man die eigentlich gar nicht.
Also man kann die messen, man kann die auch zuordnen. Es gibt mittlerweile Firmen, da kann man seinen Speicher hinschicken, die machen eine Genomanalyse. Ich habe das selber mal gemacht und meinen Eltern mal zu Weihnachten geschenkt. Also falls noch jemand Ideen braucht, kosten nur so 50 bis 100 Euro. Das ist relativ günstig und das gibt einem dann Informationen über die Herkunft und die sind extrem genau. Also diese Analyse konnte zum Beispiel sagen, dass ich aus dem Grenzgebiet zwischen Thüringen und Hessen komme, ja, genetisch gesehen.
Krass.
Und da kommen 3 von 4 Großeltern her. Ja,
also, nicht
schlecht. Und das ist eine Firma, die sitzt in Kalifornien. Also, die hat einen riesigen Datensatz und die können wirklich ziemlich genau sagen, wenn die Menschen, solange die Großeltern aus der gleichen Region kommen, wo man genetisch herstammt. Also, diese genetische Zuweisung kann man natürlich machen, weil die Menschen natürlich seit ein paar hundert Jahren in der Region wohnen und sich natürlich eher mit Menschen aus der Region fortpflanzen, als mit Menschen, die weit weg sind. Mhm. Und dadurch werden sie sich genetisch natürlich immer näher. Allerdings gibt es keine klaren Grenzen, das muss man halt sagen. Es ist sozusagen ein großes Kontinuum, wenn man so will. Also, man sieht tatsächlich, wenn man alle Gene von Europäern nimmt und sicherstellt, dass die Großeltern aus der gleichen Region kommen und plottet die einfach und färbt die ein nach Herkunft, was man dann bekommt, ist die Europakarte. Also die Genome der Menschen spiegeln sogar die Iberische Halbinsel wider, die britischen Inseln. Das sieht man alles in diesen genetischen Analysen. Das ist wirklich verrückt. Also das heißt, das kann man sehr gut genau zuweisen, aber es gibt quasi keine Grenze. Also man sieht da nicht, oh, hier muss irgendwie die deutsch-französische Grenze sein. Das sieht man natürlich nicht, weil das verschwimmt natürlich alles ineinander. Das ist natürlich ein Gradient. So wie es ja auch früher bei den Sprachen ein Gradient war. Also wenn man mit jemandem, wenn man mit Sprachwissenschaftlern redet, die sagen, man läuft irgendwie von Brüssel nach Stockholm und geht von Dorf zu Dorf und spricht mit den Leuten, man wird an keiner Stelle merken, wenn man von Flandern nach Holland kommt, von Holland nach Deutschland, von Deutschland nach Dänemark, von Dänemark nach Schweden oder von Schweden, von Südschweden nach Nordschweden, weil es sind natürlich alles Gradienten und so wie in der Sprache ist es natürlich auch in der Genetik. Man kann keine klaren Grenzen ziehen. Was du aber noch gesagt hast, was halt auch ganz wichtig ist, dieser Phänotyp, ne? Hautfarbe,
ja.
Augenfarbe. Da muss man halt auch sagen, da haben unsere Analysen in den letzten Jahren auch was ganz Spannendes herausgefunden, nämlich dass der Phänotyp, der so typisch ist für uns Europäer, blaue Augen, helle Haut, dass das was ganz Junges ist. Das hat es so vor 4.000, 5.000 Jahren hat sich das durchgesetzt. Mhm. Und wenn wir jetzt 10.000 Jahre zurückgehen zu unseren quasi Ureuropäern, den Jägern und Sammlern, ja, die in der Höhle hier in Europa gelebt haben, die hatten alle dunkle Haut und dunkle Augen. Ja, die können wir tatsächlich genetisch nicht von Menschen südlich der Sahara unterscheiden. Weil die sind halt irgendwann mal aus Afrika ausgewandert.
Das wäre auch eine Frage gewesen, die ich mich fast nicht so trauen gestellt hätte, weil sie naiv klingt. Ne? Aber das heißt, weil wir alle out of Africa kommen, waren wir alle irgendwann mal schwarz.
Genau, wir hatten alle dunkle Hautfarbe. Mhm. Und das ist noch gar nicht so lange her, dass wir eine helle Haut bekommen haben. Mhm. Also tatsächlich aus 4.000, 5.000 Jahren, das heißt so Beginn der Bronzezeit, breitet sich die helle Hautfarbe in ganz Europa aus, sodass es dann am Ende der Bronzezeit, Eisenzeit dann im Prinzip einen Großteil der Bevölkerung hat und heute im Prinzip fast jeder Mitteleuropäer diese Gene hat, die notwendig sind für die helle Haut und die finden wir zuvor gar nicht. Also die sind wirklich zuvor erst entstanden, vielleicht vor 10.000 Jahren und beginnt sich dann das auszubreiten mit dem Ackerbau. Und das ist ganz interessant. Mhm. Es scheint so zu sein, dass quasi erst Ackerbauern helle Haut brauchen. Das heißt, Jäger und Sammler brauchen keine helle Haut. Das hat was mit der Ernährung zu tun, die ist natürlich unterschiedlich. Und Jäger und Sammler essen relativ viel Fisch und Fleisch. Und frühe Ackerbauern, die sind fast Vegetarier, die haben ganz wenig Fleisch in der Ernährung. Das sehen wir auch anhand von archäologischen Untersuchungen und auch anhand von Knochenuntersuchungen, von den Proteinen, die in den Knochen noch drin sind. Was jetzt aber passiert ist, dass es gibt ein Vitamin, das ist das Vitamin D. Mhm. Das kennen sicherlich alle. Es gibt dann Leute, die dann Lebertran im Winter trinken oder beispielsweise Fischöl oder Fischkapseln zu sich nehmen. Wenn man jetzt aber Vegetarier ist, dann bekommt man es nicht über die Nahrung. Und dann muss man es quasi in der Haut produzieren. Das ist auch am Äquator gar kein Problem, weil da scheint genug Sonne. Aber bei uns in Europa ist es ziemlich dunkel im Winter. Das heißt, wir haben so 3-4 Monate zwischen vielleicht Oktober und Januar, das ist so dunkel, dass wir in der Haut nicht genügend Vitamin D produzieren.
Aha.
Und wenn ich dunkle Haut habe, dann produziere ich noch viel weniger Vitamin D, als wenn ich helle Haut habe. Das heißt, um sich anzupassen an das Leben in Europa als Vegetarier, als quasi früher Ackerbauer, mussten die Menschen helle Haut bekommen.
Auf jeden Fall schon mal eine ziemlich spannende Erkenntnis. Ich würde gerade, wenn ich dich doch hier schon mal habe als Experten und weil das Wort eben vorgekommen ist, auch in einem der Ausschnitte, dich um eine weitere Erkenntnis bitten, nämlich der Begriff Rasse. Der wird ja gerne auch von der rechten Seite instrumentalisiert, aber es ist ja eigentlich ein biologischer Begriff. Was genau versteht man darunter?
Also Rasse ist im Prinzip gleichzusetzen mit Unterart in der Biologie. Ja, also wir verwenden das auch im Prinzip, weil man unterschiedliche quasi biologische Populationen hat, die man unterscheidet, die man aber jetzt noch keine unterschiedliche Art sind, sondern wo man sagt, die sind im Prinzip eine Fortpflanzungsgemeinschaft, die sich nur miteinander fortpflanzt, aber anders von der anderen Population, die auch eine Fortpflanzungsgemeinschaft ist. Und wenn wir die klar voneinander trennen können, dann würden wir hier von unterschiedlichen Rassen oder Unterarten sprechen.
Mhm.
Bei uns im Deutschen vor allem verwendet natürlich auch für Haustiere, ja, da haben wir die Haustierrassen, da haben wir die Schäferhunde oder die Pudel oder die Dackel. Da funktioniert im Prinzip dieses Konzept von Rasse im Prinzip auch relativ gut, weil man Pudel, Dackel und Schäferhunde nur miteinander vermischt. Das ist ein sehr künstliches eigentlich Konstrukt. Das ist von Menschen geschaffen worden. Die sind aus so 200, 300 Jahre alt, die meisten Hunderassen oder die meisten Tierrassen. Und die hat man nur miteinander fortgepflanzt. Da hat man Geschwister mit Geschwistern fortgepflanzt, sodass man am Ende diese Eigenschaft bekommen hat, die man haben wollte. Was weiß ich, besonders lange Schnauze oder besonders hoher Körperwuchs oder besonders kleine, kurze Beine, damit so ein Dachshund, so ein Dackel quasi da in so einen Dachsbau reinlaufen kann. Und die haben kaum genetische Unterschiede untereinander. Ja, also so zwischen so zwei Dackeln findet man im Prinzip nur ganz, ganz wenige genetische Unterschiede, aber zwischen einem Dackel und einem Schäferhund findet man dann wieder mehr Unterschiede. Und so funktioniert das bei diesen Rassen, bei den Haustieren im Prinzip ganz gut, aber bei Menschen funktioniert das überhaupt gar nicht. Also bei Menschen einmal ist es so, wie ich gesagt habe, es gibt einen Gradienten. An welcher Stelle würde man sagen, fangen Europäer an und hören Asiaten auf? Da gibt es ja keine klare Grenze, das ist ein Kontinuum. Da kann man jetzt nicht sagen, wir haben Dackel und beim Schäferhund, die künstlich darauf gezüchtet wurden, diese Unterschiede zu haben, das haben wir beim Menschen nicht jetzt. Wir hätten nur, wenn wir jetzt künstlich beginnen, über 10.000 Jahre oder vielleicht ein paar hundert oder ein paar tausend Jahre, Menschen nur miteinander fortpflanzen zu lassen, sodass sie eine bestimmte Eigenschaft haben und sich dann tatsächlich genetisch unterscheiden, indem man Geschwister mit Geschwistern verpaart und so weiter. Mhm. Aber das haben wir beim Menschen natürlich nicht gegeben. Und tatsächlich ist es so, dass bei Menschen, wenn ich mir die genetischen Unterschiede angucke, da gibt es viel mehr genetische Unterschiede innerhalb einer Population als zwischen den Populationen. Also so ein Beispiel, wenn ich jetzt deine Eltern oder meine Eltern nehme und schaue deren DNA-Sequenz an, vergleiche die miteinander und solange das nicht Geschwister sind, was ich hoffe, dass sie weder bei dir noch bei mir sind oder halt so eng verwandt sind,
ich das weiß, ja.
Dann sieht man, dass zwischen zwei typischen Mitteleuropäern so ungefähr 4 Millionen Unterschiede in der DNA bestehen. Ja? Also im Genom 4 Millionen Unterschiede. Wenn ich jetzt dann die Person dann nehme und mit einer Person aus Asien, aus Peking vergleiche zum Beispiel, dann finde ich so 4,5 Millionen Unterschiede. Ja? Ich finde ein paar mehr, aber gar nicht so viel mehr.
Ja.
Das heißt, zwischen zwei Deutschen, ja, oder zwei Mitteleuropäern finde ich fast genauso viele Unterschiede wie zwischen Mitteleuropäer und einem Asiaten, was einfach daran liegt, dass wir aus vor 50.000 Jahren einen gemeinsamen Vorfahren haben und davor waren wir die gleiche Population, da haben wir Afrika verlassen und wir waren noch eins. Wir haben uns aus vor 50.000 Jahren voneinander getrennt und aus vor 50.000 Jahren von den Afrikanern getrennt. Und das bringt dann auch was ganz Interessantes mit sich, weil tatsächlich sind wir Menschen außerhalb Afrikas, also jemand aus Asien, aus Peking, jemand aus Australien, Aborigine oder wir aus Mitteleuropa. Wir sind näher verwandt mit den Menschen Ostafrikas wie mit den Menschen Westafrikas, was daran liegt, dass unsere Vorfahren Ostafrika verlassen haben, nicht Westafrika. Die sind quasi von Ostafrika in die Welt herausgewandert. Aber die Ostafrikaner sind auch näher mit uns verwandt als mit den Westafrikanern. Wir sind im Prinzip ein Teil der Ostafrikaner.
Mhm.
Ja? Und das ist jetzt ganz verrückt. Das heißt, wenn man jetzt von Rassen redet und die Leute sagen, die Afrikaner, was ja dann häufig so als Rasse gesehen wird, in einem Englischen natürlich auch nochmal ganz anderer Begriff von Race. Race und Rasse würde ich nicht gleichsetzen, da kann man noch ein bisschen drüber reden, falls sich das interessiert. Da ist es eher ein soziales Konstrukt. Wenn zum Beispiel Kamala Harris, die jetzt als Vizepräsidentin kandidiert, als schwarz bezeichnet wird, aber ihre Vorfahren kommen aus Indien und aus Jamaika, dann macht das natürlich noch viel weniger Sinn. Aber wenn ich jetzt von diesem klassischen Konzept ausgehe, was irgendwie aus der Anthropologie kam, mit 5 unterschiedlichen Kontinentalpopulationen, Europäern, Afrikanern, Asiaten und indigenen Völkern aus Nord- und Südamerika, dann macht das auch gar keinen Sinn, weil, wie gesagt, wir sind ja genetisch gesehen Afrikaner, wir sind Ostafrikaner, wir sind näher verwandt mit Ostafrikanern als mit Westafrikanern und Ostafrikaner sind nicht so nah mit den Westafrikanern verwandt. Also wir sind eigentlich Afrikaner. Das heißt, auf einem Stammbaum gesehen fallen wir zusammen mit den Ostafrikanern. Mhm. Und ganz tief irgendwann verzweigen die sich von den Westafrikanern. Wenn man wirklich dahergehen wollte und die menschliche Diversität in unterschiedliche Gruppen aufspalten wollte, in unterschiedliche Linien, wenn man das so will, dann hätte man quasi die Südafrikaner, die Westafrikaner und die Ostafrikaner. Mhm. Das sind die tiefsten Linien, die wir finden. Ja, auch dazwischen sind natürlich auch Gradienten, die lassen sich auch nicht genau voneinander trennen. Und wir sind eigentlich nur ein Teil dieser Linie. Ja, wir sind quasi nur ein Teil. Wir hätten sozusagen keine eigene Identität. Ja, wir wären sozusagen Teil der Ostafrikaner. Und wenn man das wirklich machen will, quasi also mit biologischen Konzepten auf den Menschen anwenden, dann müsste man so vorgehen. Und das macht ja am Ende dann auch keiner. Deswegen hat man dann auch häufig dann umgeschwemmt und hat dann halt von Phänotypen geredet, von Hautfarbe zum Beispiel. Mhm. Gibt es dann die Schwarzen, ja, die schwarze Rasse. Aber auch das macht keinen Sinn, weil die Menschen im Süden Afrikas, die haben zum Teil hellere Haut und das nicht, weil sie holländische Vorfahren haben, sondern einfach auch die San oder die Khoisan, die Urbevölkerung dort, die hat quasi auch eine relativ helle Haut, weil die so weit im Süden gewohnt haben, wo sie sich quasi auch an das wenige Sonnenlicht oder an die weniger Sonneneinstrahlung am anpassen können oder müssen. Und die haben zum Teil hellere Haut als zum Beispiel die Menschen, die im Süden Europas, im Norden Afrikas oder in Indonesien oder in Australien wohnen oder in Südamerika am Äquator. Das heißt, dann müsste man, wenn man nach der Hautfarbe geht, müsste man die Menschen, die am Äquator sind, zusammenpacken. Dann hätte man quasi Menschen aus Kamerun, aus Nigeria, aus Indonesien, aus Australien und aus Bolivien und Ecuador als eine Gruppe. Aber was ist das da für eine Gruppe? Das macht ja dann auch keinen Sinn mehr. Also Hautfarbe funktioniert auch nicht. Und selbst unsere Vorfahren waren bis vor kurzem noch schwarz. Macht ja dann auch keinen Sinn, da müssen wir quasi auch die Ureuropäer mit in diese Gruppe der Schwarzen reinpacken. Also das macht eigentlich keinen Sinn.
Und deswegen sind so Begriffe wie AfD-Politiker Björn Höcke, die zum Beispiel verwendet, sowas wie Völkeraustausch, totaler Quatsch.
Ja, also was ist ein Volk? Also das ist schon ganz, ganz schlecht zu definieren. Also das kann man natürlich anhand der Sprache machen. Man kann sagen, alle Menschen können zu einem Volk eine Sprache sprechen, aber was mache ich dann mit einem Land wie Indonesien mit 1200 Sprachen? Also da wird es relativ schwierig. Sind das dann alles unterschiedliche Völker? Wohnen dann 1200 Völker da? Was mache ich jetzt mit den Sorben, die in Ostdeutschland wohnen? Was mache ich mit der dänischen Minderheit, die im Norden Deutschlands wohnen? Sind die dann nicht mehr Deutsche? Gehören die dann nicht zu unserem Volk? Das macht auch keinen Sinn. Deswegen Sprache, es gibt 7500 Sprachen, haben wir 7500 Völker auf der Welt. Auch das macht keinen Sinn. Also das ist schwierig und genetisch macht es überhaupt gar keinen Sinn. Und eine Nationalgrenze macht noch weniger Sinn, weil das ist natürlich eine politische Einheit. Die verschiebt sich ständig und ab wann gilt die als biologische Einheit? Gar nicht. Auch schon Population ist nicht ganz einfach zu definieren. Das wird uns ja, ich bin ja quasi auch so Populationsgenetiker häufig vorgeworfen, aber ihr macht doch auch nur, ihr nehmt nicht Rasse, aber ihr nehmt Population. Aber Population ist natürlich immer auch ein Konstrukt, deswegen sind wir uns bewusst. 5 Genome in einen Hut reinschmeißen und das Population nennen, dann sind wir uns dessen bewusst, dass wir die da reingeschmissen haben und werden das natürlich auch sagen und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die wir dann messen können. Ja.
Eigentlich, so nach einer guten halben Stunde Gespräch, eigentlich müsste man sich nur mit dir unterhalten und dann gäbe es keine Rechten mehr auf der Welt, weil das macht ja eigentlich alles überhaupt gar keinen Sinn. Der Forensiker Marc Benecke, der hat mal gesagt, die ganzen Rechten sollten mal einen DNA-Test machen. Eigentlich müsste, ne, du hast ja eben schon davon erzählt, eigentlich ist der Drops dann am Ende gelutscht.
Ja, das ist auch vielen gar nicht so sehr bewusst, wenn man tatsächlich einen DNA-Test macht, ne? Also du oder ich, wir machen einen DNA-Test, was wir halt einmal sehen ist, wir finden vielleicht irgendwelche Cousinen und Cousins, die irgendwo auf der Welt wohnen, von denen wir nichts wussten, 3. Grades oder irgendwas 4. Grades. Das ist schon mal ganz interessant. Was ich aber auch sehe ist, wenn ich jetzt so ein bisschen weiter in der Zeit zurückgehe, ist, dann gehen diese ganzen genetischen Linien plötzlich zusammen. Und es ist dann sogar so, dass wir am Ende alle miteinander verwandt sind, die in Europa wohnen, über nur so vielleicht 900 Jahre. Das heißt, vor 900 Jahren haben alle Menschen in Europa einen gemeinsamen Vorfahren, irgendwo. Ja? Das ist, wir sind im Prinzip eine große Familie über 900 Jahre und über so 2000 Jahre im Prinzip mit jedem in Eurasien. Ja? Also egal, ob jetzt in China oder in Indien oder in Sibirien oder so.
Und das sind ja Zeiträume, die sind ja eigentlich nichts so. Ne? Also das ist ja, das war ja mehr oder weniger in deinem beruflichen Umfeld wahrscheinlich gestern.
Genau, das ist ein Katzensprung quasi in der Menschheitsgeschichte. Und das liegt einfach an dem genetischen Austausch, der halt immer stattgefunden hat und auch an der großen Anzahl von Vorfahren. Das ist ja auch viel nicht bewusst. Ne? Ich denke immer, meine Eltern, meine Großeltern, Urgroßeltern und sowas. Ja, das ist 2, 4, 8, das kann man noch ganz gut überblicken. Ja. Aber wenn ich jetzt mal, sage ich jetzt mal, nur 300 Jahre zurückgehe, da sind es schon 1000 Vorfahren. Wenn ich jetzt 600 Jahre zurückgehe, da habe ich schon 1 Million Vorfahren. Und dann reden wir so von quasi Entdeckung Amerikas. Und wenn ich dann bis ins Mittelalter zurückgehe, ja, so 900 Jahre, dann habe ich 1 Milliarde Vorfahren. Das ist natürlich eine so große Zahl, dass es sozusagen dann auch gar keine Rolle mehr spielt, wo meine Gene herkommen. Ja. Weil die sind ja von überall. Es ist ja im Prinzip eine große Mixtur. Und deswegen sehen wir zusätzlich mit diesen großen Migrationsströmen und dem großen genetischen Austausch, dass wir keine klaren Grenzen noch ziehen können. Wir sind alle eine Mixtur. Also jeder, der so einen genetischen Test macht, wird feststellen, oh, ich habe ein bisschen osteuropäische DNA. Das findet man fast bei jedem Mitteleuropäer. Oder wir hätten dann auch DNA, die, was für sich aus Anatolien mit den frühen Ackerbauern gekommen ist. Das ist ja eigentlich viel schöner als Resultat, als dieses hier, ich bin ganz klar A oder ich bin ganz klar B.
Absolut.
Wir sind alle eine Mixtur und die im Prinzip eine Geschichte haben, die wir jetzt anhand von diesen alten Genomen aus den alten Knochen rekonstruieren können.
Archäogenetiker. Das hast du eben gesagt, dieser Begriff und diese ganze Disziplin, die ist noch gar nicht so fürchterlich alt. Ich glaube, du hast von einem Jahrzehnt oder sowas gesprochen. Was hat sich denn dadurch geändert, dadurch, dass es Leute gibt wie dich?
Also ich denke einmal, was jetzt vielen Menschen ganz klar ist, ist, dass Migration, Mobilität zur Menschheitsgeschichte dazugehört. Das heißt, es war vielen Historikern und Archäologen gar nicht so klar, dass es so große Migrationsströme gab. Das liegt zum Teil an der frühen Archäologie des 20. Jahrhunderts, die zum Teil dann auch missbraucht wurde, wo die Nazis dann von den Ariern gesprochen haben und der arischen Herkunft aus Nordeuropa und die arische Rasse, die irgendwo zusammengehört als ein großes Urvolk, was mit einer Sprache, mit einer Archäologie sich dort ausgebreitet hat und im Prinzip große Teile Europas dann okkupiert hat vor paar tausend Jahren in der Bronzezeit oder so. Und was dann sehr stark kritisiert wurde von den Historikern und Archäologen im späten 20. Jahrhundert, die das dekonstruiert haben, diese Konstrukte aus der Nazizeit und aus der frühen Archäologiegeschichte. Da hatte man dann sehr viel Angst vor Migration. Man hat dann häufig einfach nur von Handel gesprochen, von Ideenaustausch, von Kulturtransfer, aber halt nicht von Migration. Das war dann eher so, dass gesagt wurde, die Menschen sind statisch. Die Menschen sind irgendwann mal vor 100.000, je nachdem, wo man ist auf der Welt, 50.000 oder 10.000 Jahren dorthin gekommen, haben sich dort niedergelassen und eigentlich haben die sich nicht im Großen bewegt. Also auch die Völkerwanderung gab es doch gar nicht. Das waren doch eigentlich nur Ideen und das war doch Mode. Jetzt kommen aber wir plötzlich als Genetiker und sagen, ganz einfach ist dann doch nicht. Doch, da haben sich Menschen bewegt, die von da, die von da, die von da. Wir können das im Prinzip rekonstruieren und das revolutioniert gerade die Archäologie. Und wir können jetzt wirklich auch verschiedene Theorien, die es in der Archäologie oder in der Anthropologie gibt, über die Verwandtschaft, über die Herkunft, über die Migration, die Herkunft von verschiedenen menschlichen Populationen oder sogar Menschenlinien wie Neandertaler oder diesem Denisovaner oder Homo floresiensis, können wir jetzt einfach rekonstruieren und können das jetzt ziemlich genau messen. Wir bekommen ja einen sehr diskreten Datensatz. Wir können sagen, 0,2% der DNA dieser Person stammt von dieser menschlichen Linie oder 2,5% stammt von dieser menschlichen Linie. Und das sind natürlich sehr klare Aussagen.
Dann lass uns doch mal zusammen an den Ort gehen, wo diese Revolution stattfindet, in dein Büro. Liegen dann da irgendwie, weiß ich nicht, Unterschenkelknochen, Zähne, wie sieht's da aus?
Ja, es ist leider ein relativ langweiliges Büro in dem Sinne, dass ich ein Regal voller Bücher habe. Und ansonsten gibt es jetzt, ja, ich habe auch ein Skelett stehend bei mir im Büro und ein paar Schädel, aber einfach nur, um dann Gästen zum Beispiel zu zeigen, welche Knochen uns interessieren, wo aus dem Skelett schneiden wir denn die Knochen raus, aus denen wir dann das genetische Material zum Beispiel bekommen. Das ist zum Beispiel das Innenohr. Das Innenohr ist sehr, sehr gut für DNA-Analysen, weil es sehr kompakt ist, das ist sehr fest, das ist sehr stabil. Und da kriegen wir besonders gut DNA raus. Und dann zeige ich denen zum Beispiel, wo ist ein Innenohr? Ne? Wie sieht das aus? Ein Felsenbein im Innenohr? Wo finde ich das am Skelett? Deswegen habe ich sowas rumstehen. Aber ich habe jetzt keine Knochen bei mir im Büro, nicht mehr. Früher hatte ich tatsächlich auch immer mal kleine Knochenproben. Aber auch die sind relativ langweilig, weil das sind wirklich nur so kleine Würfelchen. Vielleicht einen Zentimeter mal einen Zentimeter. Also das kann man kaum noch als Knochen erkennen. Und davon werden bei uns im Labor Tausende pro Jahr analysiert. Wir haben so einen Durchsatz von 5.000, 6.000 Proben pro Jahr, krass, die wir untersuchen, wie gesagt, von menschlichen Überresten aus der ganzen Welt. Wir arbeiten an mehr als 1.700 archäologischen Fundplätzen auf allen Kontinenten zu allen Zeitperioden, also von der Steinzeit im Prinzip bis dann ins Mittelalter und haben da ganz unterschiedliche Projekte, wo wir im Prinzip dann diese genetische Geschichte dieser Menschen rekonstruieren. Und ich habe jetzt eine relativ große Abteilung, eine recht große Gruppe, ungefähr 100 Wissenschaftler, mit denen ich zusammenarbeite, wow, und die dann an ganz unterschiedlichen Projekten in unterschiedlichen Teilen der Welt arbeiten.
Direktor vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Ist das so spannend, wie es klingt? Ist das ein Traumberuf?
Absoluter Traumberuf. Also ich meine, ich hätte es mir nicht besser denken können. Also es ist bei mir auch noch so verrückt, weil ich habe angefangen, wie gesagt, ich habe Biochemie studiert, bin dann irgendwo über Umwege zum Svante Paabo gegangen. Das ist mein Doktorvater, der hat die erste Neandertaler-DNA untersucht und hat dieses Forschungsfeld mit gegründet, die Paleo- oder Archäogenetik. Und mit dem habe ich dann im Neandertaler-Projekt arbeiten können. Und das war für mich schon alleine ein Traum, der wahr wurde, weil ich bin selber aus einem Dorf im Westen von Thüringen, Kleinstadt Leinefelde. Dort entspringt nicht nur die Leine, der Fluss, der auch durch Niedersachsen fließt, sondern der berühmteste Leinefelder ist Johann Karl Fulroth und der hat den Neandertaler entdeckt.
Ah.
Ja. Es ist jetzt verrückt, dass ich genau in den Knochen gearbeitet habe während meiner Promotionszeit. Was dann noch verrückter war, ist, dass ich während meiner Zeit am Institut in Leipzig einen eigenen Urmenschen, den Denis Suwanen, entdeckt habe. Also das war der andere, das ist das Pendant zum Neandertaler aus Asien. Ja? Es gab quasi, in Europa gab es den Neandertaler, in Asien, in China gab es diesen Denis Suwanen. Das sind zwei Schwestergruppen im Prinzip, so eine Art asiatischer Neandertaler, den ich da entdeckt habe. Und wir kommen beide aus demselben Dorf in Thüringen. Ja? Also was ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen aus dem gleichen Dorf zwei Urmenschen entdecken?
Das muss ein Mathematiker erklären.
Andere vor 150 Jahren, und es ist natürlich auch nicht ein kompletter Zufall, weil ich natürlich auch selber durch Johann Karl Fulroth auch beeinflusst wurde und natürlich auch diese Idee, Anthropologie zu studieren, früh mit mir rumgetragen habe. Das habe ich am Ende nicht gemacht, weil alle gesagt haben, das ist brotlose Kunst, und dann habe ich Biochemie gemacht, weil das menschliche Genom gerade entschlüsselt wurde und wir werden in Zukunft im menschlichen Genom lesen wie in einem Buch und werden alles Mögliche daraus rekonstruieren. Dass ich dann am Ende mal in Genomen lese von Neandertalern, das hätte ich natürlich damals auch nicht gedacht, aber so hat es sich dann irgendwie ergeben und dann bin ich, wie gesagt, in diesem Feld gelandet und habe das dann quasi auch mitgegründet, diese Archäogenetik, habe da ganz früh schon die Pionierarbeit mir zugeleistet, wie man überhaupt solche DNA aus frühen menschlichen Proben analysieren kann, weil wir haben ja jetzt gar nicht über die Techniken geredet, aber das ist natürlich nicht so ganz trivial, weil du kannst dir vorstellen, dass da nicht mehr viel drin ist in so einem alten Knochen und dass auch Menschen, die diese Knochen angefasst haben, ihre eigene DNA hinterlassen haben.
Klar.
Das heißt, in dem Moment, wenn du so einen Knochen in die Hand nimmst, dann hinterlässt du mehr von deiner eigenen DNA am Knochen, als im Knochen drin ist. Ja.
Schwierig.
Und das muss man natürlich dann auch mit ganz vielen unterschiedlichen Methoden sicherstellen, dass man am Ende da nicht deine DNA oder die DNA vom Archäologen anschaut, sondern tatsächlich die von dem Individuum aus der Vergangenheit. Und da habe ich, wie gesagt, auch ganz viel Pionierarbeit mitgeleistet und habe dann halt irgendwann diese Möglichkeit gehabt, dann so ein neues Max-Planck-Institut mit aufzubauen, Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Und jetzt muss ich sagen, seit 2 Monaten bin ich jetzt gar nicht mehr in Jena, nur noch mit einem Bein, aber mit dem anderen Bein habe ich jetzt eine neue Direktorenposition am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie bekommen und habe da im Juni angefangen. Und das ist quasi das Institut, wo ich auch promoviert habe. Ich steige dort quasi in die Fußstapfen von meinem Doktorvater Svante Pebo und werde jetzt auch wieder einen Blick mehr in die Vergangenheit richten, also zum Neandertaler, zu den Urmenschen, nicht nur zu den heutigen historischen und prähistorischen Populationen. Und ja, das ist natürlich auch spektakulär und spannend. Das ist auch ein Traum, der wahr wird, weil das ist so ein tolles Institut mit... Weltweit ist es der Ort, wo man im Prinzip menschliche Evolution studiert und das auch mitzugestalten in den nächsten Jahren. Darauf freue ich mich natürlich auch immens.
Jetzt testen wir mal deine Analysefähigkeiten in der Praxis. Wir haben ein Spiel hier in deinen Sonntag, was wir traditionell spielen, das heißt vom Pferd. Das ist unser Wahr- oder Falschspiel. Und bei dem gibt es 3 Geschichten, die hören wir jetzt gleich zusammen. Und dein Job wird es sein, herauszufinden, welche die falsche Geschichte ist. Weil eine ist falsch, nämlich die vom Pferd. Und diese Geschichten, die haben irgendwas mit dir zu tun in der Regel. Ich bin diesmal wirklich sehr gespannt, in welche Richtung das gehen mag. Stefan Beuting aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion hat das vorbereitet und der erklärt jetzt, was das vielleicht alles mit dir zu tun haben könnte.
Wie kommt das Wissen eigentlich in den Kopf? Woher wissen wir zum Beispiel, dass Argentinosaurus über 100 Tonnen schwer gewesen ist? Du, lieber Johannes, könntest das vielleicht aus Band 15 wissen, der Reihe Was ist was? Dem Spiegel hast du zumindest mal erzählt, dass du die damals gut fandest. Aber was ist eigentlich mit Band 35? Erfindungen, Genie und Geistesblitze. Was steht denn da drin? Um das mal zu testen, gibt's jetzt 3 Erfindergeschichten für dich. Von den 3 finden sich aber nur 2 im Buch. Eine, die ist ausgedacht, also vom Pferd. Und du musst raten, welche.
Hä?
Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
Du hast Was ist was Bücher gelesen früher, ja?
Tatsächlich habe ich bestimmt 40 bis 50 Was ist was Bücher bei mir im Jugendzimmer gehabt. Ich bin ja in Ostdeutschland groß geworden und das war gar nicht so leicht, da ranzukommen. Aber ich habe Bekannte gehabt, die sind ausgereist, die haben quasi die DDR verlassen und haben sich im Westen niedergelassen zu Ostzeiten und haben mir dann immer diese Bücher geschickt und die habe ich wirklich verschlungen. Wobei ich das, glaube ich, um das jetzt geht, Erfindung oder Erfinder, das habe ich, glaube ich, so gar nicht gehabt.
Band 35, glaube ich, ne,
Stefan? Genau, Band 35.
Geschichte 1, Sea Legs oder lieber drüberlaufen als absaufen.
Stand up paddeln. Das Substantiv Neutrum gibt's jetzt auch im Duden. 1858 war das noch nicht da. Aber es gab Henry Rowland und der hatte in dem Zusammenhang eine ziemlich krasse Idee. Menschen, die übers Wasser laufen wollen, die müssen die Physik überlisten. Henry Rowland hatte dazu eine einfache wie geniale Idee. Er baute zwei Kisten, in etwa der Form von Skiern, wie wir sie heute von Skispringern kennen. Etwa oben, mittig, waren Löcher eingelassen, in die er mit seinen Beinen einstieg und dann in den Kisten etwa bis zum Knie versank. In den Händen hatte er jeweils skistockähnliche Paddel und zack, war aus dem Traum Wirklichkeit geworden. Rowland ging übers Wasser. Seine Erfindung nannte er Sea Legs. Wer heute Sea Legging im Duden sucht, der findet nichts. Rowland hatte eine gute Idee, war nur leider 150 Jahre zu früh.
Nee, das glaube ich nicht.
Henry Rowland, der frühe Stand-Up-Paddler. Schon eine Art Bauchgefühl oder sowas?
Also mit meiner Sicht passt das in die Zeit. Also es gab viele sogenannte Daredevils zu der Zeit, die alles Mögliche ausprobiert haben. Am Ende ja auch die Brüder Wright, die da irgendwo das Flugzeug erfunden haben. Und ich denke, ja, habt noch keine Ahnung. Ich freue mich auf die weiteren Geschichten.
Geschichte 2. Fett weg, damit die Butter nicht am Ärmel klebt.
Unser Arm, der hat ja schon ein paar Gelenke. Aber am Frühstückstisch wird klar, nicht genug. Mist. Mal wieder mit dem Ärmel in der Butter hängen geblieben. Genau solche, nicht lebensgefährlichen, aber extrem nervigen Alltagsprobleme haben den Erfinder Russell E. Oaks Zeit seines Lebens beschäftigt. Und natürlich fiel ihm auch was ein gegen das Ärmel in der Butter-Problem. Sein sogenannter Butterschoner besteht aus einer filigranen Kuppelkonstruktion. 12 kleine Arme spannen eine Art Halbkugel über die Butter. Greift man etwa über das Streichfett zum Knäckebrot, kann der Arm gar nicht in die Butter kommen. Die Butter ist also gegen unbeabsichtigten Kontakt geschützt. Aber die Räume zwischen den dünnen Stäbchen, die lassen jederzeit genug Platz, damit die Hand mit dem Messer durchkommt. Genial! Oaks hatte noch mehr solcher Erfindungen auf Lager. Die drehende Spaghetti-Gabel oder die Rückendusche mit Spiegel zum Beispiel. Von insgesamt 60 wird berichtet. Keine hat es allerdings zum Patent gebracht. Und gebaut wurden sie auch nicht, geschweige denn verkauft. Stattdessen ist er mit seinen Innovationen durch die Welt getingelt, hat sie vorgeführt auf Jahrmärkten und Festveranstaltungen. Nach allem, was man weiß, war das zumindest so lukrativ, dass es reichte für die Butter auf dem Brot.
Wirklich, meinst du das ernst?
Eigentlich eine ganz geniale Erfindung, so eine Butterhaube oder wie auch immer. Hat sich offensichtlich nicht durchgesetzt, sonst würden wir sie jetzt benutzen wahrscheinlich, ne? Oder das Problem war nicht so groß.
Klingt so verrückt, dass man es schon fast glauben muss. Das kann man sich eigentlich nicht ausdenken.
Der Stefan kann einiges. Okay. Naja, es gibt ja noch eine, ne?
Geschichte 3. Nie wieder umfallen. Wie der Norweger Per Bergmann das Kippeln abstellte.
Die Füße fest auf dem Boden, mit dem Rücken die Lehne des Stuhls nach hinten drücken, bis die Stuhlvorderbeine abheben. Kippeln nennt sich das. Es ist das Maß an Schwerelosigkeit, das SchülerInnen im Unterricht maximal erreichen können. Und deswegen wird's gemacht. Auch wenn immer wieder Unfälle passieren. Großbritannien etwa zählt diese Unfälle. Circa 7000 sind es pro Jahr. Dabei wäre das gar nicht nötig. Per Bergmann, ein Lehrer aus Trondheim, hatte 1925 die rettende Idee. Oder besser gesagt, die klappende Idee. Er baute an die Hinterbeine eines Stuhls zwei Scharniere, etwa 20 cm über dem Boden. Daran schraubte er kleine Kanthölzer. Neigt SchülerIn sich jetzt nach hinten und überschreitet einen bestimmten Winkel, dann klappen die Kanthölzer heraus und stabilisieren den Stuhl. Einfach durch Schwerkraft. Schweben und träumen in der Schule mit Netz und doppeltem Boden. Warum sich das nicht durchgesetzt hat, das fragen sich bestimmt jährlich ca. 7000 britische SchülerInnen genau dann, wenn ihnen mal wieder der Schädel brummt.
Ach komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
Auch eigentlich eine ziemlich geniale Erfindung. Ich habe irgendwie das Gefühl, das müsste es geben, oder?
Wobei, wenn ich mir vorstelle, dass ich 30 Schüler vor mir habe, die mit so Scharnieren an den Stühlen hin und her klappern, ich glaube, dann höre ich gar nichts mehr im Zimmer. Also das wäre wirklich, oder dann noch im Vorlesungssaal am besten, wo ich dann irgendwie noch mehrere hundert Leute habe, das wird wahrscheinlich ziemlich laut werden. Also warum sich nicht durchgesetzt hat, würde ich verstehen. Aber wie man, wow. Also gehört habe ich noch von weder der einen noch der anderen Geschichte. Mhm. Das klingt alles nach Erfindungen, die sich nicht durchgesetzt haben. Das würde man sie wahrscheinlich auch kennen.
Ja, ich kann ja nochmal kurz resümieren. Wir hatten hier Henry Rowland, den zu früh dran gewesenen Stand-Up-Paddler quasi, ne? Russell E. Oakes mit der Butterhaube und vielen anderen genialen Erfindungen, die sich offensichtlich nicht durchgesetzt haben. Ja, und dann hier Per Bergmann hieß er, glaube ich, ne? Mit dem Kippeln und der Vorrichtung. Boah, finde ich auch schwierig.
Bei Rusty Oaks muss man natürlich sagen, das Material, aus dem so ein Stand-Up-Paddle ist, sowas hatte man natürlich im 19. Jahrhundert noch nicht. Hm. Also es ist gar nicht so einfach, sich vorzustellen, dass man im Prinzip das aus Holz macht, weil das wäre wahrscheinlich noch der Schwimmkörper gewesen, den man zu der Zeit hatte. Aber sowas wie jetzt selbst ein Reifen, so ein Gummireifen war zu der Zeit ja noch nicht erhältlich. Also aus welchem Material man das gemacht hätte, kann ich mir auch schwer vorstellen, aber kenne ich mich auch nicht so gut aus. Ich glaube die erste Geschichte am wenigsten. Dann kommt bei mir die Geschichte zum Kippeln, weil ich glaube, ich würde einfach nicht auf die Idee kommen, weil so viele Leute vor einem kippeln mit diesem Klacken, das fände ich, glaube ich, auch ganz furchtbar. Und ich glaube, die Butterschoner klingt nach so was ganz Praktischem. Kann mir absolut vorstellen, dass sich das jemand ausgedacht hat. Aber ich glaube, die erste Geschichte nicht.
Meeresbeine. Also wenn ich das Bild auf Seite 27 nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, ich würde es auch nicht glauben. Aber da steht er. Henry Rowland auf den selbstgeschmiedeten Skisprungkisten, in den Händen die Stäbe mit den Schwimmscheiben paddeln und um den Hals eine Krawatte, Oberlippenbart und ein zu allem entschlossener Blick. Die Geschichte stimmt. Der Butterschoner. Vielleicht nicht das bahnbrechendste oder lebensrettendste oder weltveränderndste an Innovationen, das sich Menschen im Laufe der Evolution ausgedacht haben. Aber Russell E. Oakes hat es sich eben ausgedacht und gemacht. Auf einem Bild greift er beherzt über den Tisch und seine Manschettenknöpfe bleiben dank Butterschoner ungebuttert. Und wenn in der Geschichte der Menschheit nur einmal ein Hemdsärmel fettfrei bliebe, dann hat Oakes nicht umsonst erfunden. Geschichte 2 stimmt. Dass etwa 7000 britische Schüler pro Jahr verunglücken, das ist belegt. Und es gibt ihn tatsächlich, den Anti-Kippelstuhl. Aber der sieht aus wie ein ganz normaler Stuhl. Nur die Beine gehen ein bisschen weiter nach hinten. Den Anti-Kippelstuhl mit Scharnier und Kantholz, den gibt's weder in Was ist was Band 35 Erfindungen noch irgendwo sonst. Die Geschichte ist ausgedacht.
Aber komm, du warst nah dran, Johannes.
Genau.
Du warst nah dran. Ungefähr, nicht zu weit weg. Genau, ungefähr so nah, wie ich eben beim Raten, wer du denn bist. Also hat sich jetzt alles wieder ausgeglichen. Ah, ja, tatsächlich, den Stand-Up-Paddler hat es gegeben. Aber das Bild würde ich auch gerne sehen. Dann müssen wir da gleich mal ins Netz, wenn wir hier durch sind miteinander.
Beziehungsweise das Was ist Was-Buch kaufen.
Oder das, genau, so, du hast recht. Band 35, ne? Band 35. Wichtig, wichtig, genau, das sollte man eigentlich unterstützen. Ich würde nochmal mit dir ganz kurz zurück an den Anfang gehen, weil du da auch davon gesprochen hast, dass du unter anderem auch dir Krankheiten angucken kannst von Menschen, die vor vielen, vielen Tausenden von Jahren gelebt haben. Kann man da auch irgendwie was über größere Erkrankungen sagen? Also ich frage natürlich jetzt auch so ein bisschen mit dem Hintergrund des Coronavirus und der Pandemie, in der wir uns gerade noch befinden. Weißt du was darüber oder wisst ihr was darüber, ob es solche große Ereignisse oder könnt ihr das sehen, schon mal gegeben hat? Sowas wie Pandemien oder Viren, die Menschen früher gefährlich waren oder sowas?
Also tatsächlich habe ich, nachdem ich das Institut in Leipzig verlassen habe, bin ich damals an die Universität Tübingen gegangen und habe eine Arbeitsgruppe aufgebaut dort, die sich genau mit dem Thema beschäftigt hat. Ach. Pandemien aus der Vergangenheit und im Prinzip können wir aus alten Knochen die Erreger rekonstruieren und was können wir über die Erreger sagen. Und wir haben uns da mit ganz verschiedenen Erregern beschäftigt. Also wir haben uns mit Lepra beschäftigt, mit Cholera, mit Typhus. An der Pest haben wir besonders spannende Resultate aus den letzten Jahren rekonstruieren können. Wir haben zum Beispiel aus den großen Pandemien, den großen Pestpandemien, die auch viele kennen, der Schwarze Tod zum Beispiel aus dem Mittelalter, die Erreger rekonstruiert und dann die Geschichte der Erreger dann erzählt und haben ganz spektakuläre neue Erkenntnisse gewonnen. Also so als Beispiel konnten wir zeigen, dass es die Pest schon in der Steinzeit gab, also schon ganz früh, viel früher, als wir das eigentlich dachten. Dann konnten wir zeigen, dass die große Pandemie im Mittelalter, also der Schwarze Tod, das war ja nur so ungefähr 5 Jahre zwischen ungefähr 1347 und 1352, da ist die Hälfte aller Europäer gestorben. Ja, also nicht Mortalität von 0,5%, so wie bei Corona, sondern eher Mortalität von 50%.
Wahnsinn.
Die sind alle am gleichen Bakterium gestorben. Das haben wir aus Spanien, aus Frankreich, aus Deutschland, aus Großbritannien rekonstruiert und es war identisch genetisch. Ja, das war das gleiche, im Prinzip der gleiche Stamm dieses Bakteriums, von dem wir dann auch zeigen konnten, dass er aus Osteuropa stammte, wahrscheinlich aus Zentralasien, aus dem heutigen Kasachstan oder Kirgisistan, sich ausgebreitet hat über wahrscheinlich Handelswege wie die Seidenstraße und dann über den Mittelmeerroute, über die Schiffe von der Halbinsel Krim nach Europa gekommen ist und dort sehr, sehr viele Menschenleben gefordert hat und dann aber interessanterweise auch zurückgegangen ist nach Asien, sich ausgebreitet hat über Hongkong, auf der ganzen Welt heute zu finden ist, in Nordamerika, in Afrika und auch in Asien. Und können im Prinzip, so wie wir die Geschichte, die Migrationsgeschichte der Menschen, können wir quasi auch die Migrationsgeschichte der Krankheitserreger rekonstruieren und haben zum Beispiel aber auch gelernt, wie sich bestimmte Krankheitserreger, zum Beispiel der Typhus, an den Menschen angepasst haben. Also vor 6.000, 7.000 Jahren war das noch ein Erreger, der hat alle möglichen Tiere befallen und im Laufe der letzten 6.000, 7.000 Jahre in unterschiedlichen Stufen, die wir halt alle in alten Skeletten gefunden haben, hat sich der Erreger an den Menschen angepasst und wurde dann zu einer menschenspezifischen Krankheit, die man auf ein Tier gar nicht mehr übertragen kann. Und das haben wir auch bei anderen Erregern gefunden. Also wir haben da auch ganz viele Geschichten quasi zu erzählen zu diesen unterschiedlichen Krankheitserregern. Die Tuberkulose zum Beispiel haben wir rekonstruiert aus der Neuen Welt, also bevor Kolumbus nach Amerika kam. Wir haben viele überhaupt Erreger aus Amerika untersucht, weil das wissen vielleicht viele gar nicht, aber ein Großteil der indigenen Bevölkerung, die quasi in Nord- und Südamerika gelebt hat, nachdem die Spanier kamen, ist tatsächlich an solchen Infektionskrankheiten gestorben. Wir gehen von ungefähr 90% aus der Bevölkerung, die in den ersten 100 Jahren, also zwischen 1492 und 1600, gestorben sind an Infektionskrankheiten. Allein in Mexiko, in Pockenausbruch, die Hälfte der Bevölkerung in den 1520er Jahren und dann 1545 wahrscheinlich am Typhus, nochmal ein großer Ausbruch, an dem nochmal ungefähr 5 bis 8 Millionen Menschen gestorben sind, also die Hälfte der damaligen Bevölkerung. Also da gab es viele große Ereignisse und da sind wir wirklich ganz nah dran, diese Erreger zu rekonstruieren. Und manchmal finden wir sogar auch Erregerstämme, die es heute gar nicht mehr gibt. Also wir lernen sehr viel über die Evolution der Krankheitserreger. Bei Viren sind wir weniger erfolgreich, weil die sind zum Teil aus RNA, wie zum Beispiel der Coronavirus. Das ist ja kein DNA-Virus, das ist ein RNA-Virus und die RNA ist nicht so stabil. Die erhält sich leider nicht über so lange Zeit. Das heißt, die können wir leider nicht rekonstruieren. Aber wir haben tatsächlich auch ein paar DNA-Viren untersucht, Hepatitis B zum Beispiel, was wir jetzt über 10.000 Jahre haben rekonstruieren und zurückverfolgen können. Und auch Kollegen von uns haben mit Pockenviren zum Beispiel gearbeitet, die rekonstruiert und die Geschichte der Pocken über die letzten 1.500 Jahre rekonstruiert. Also auch da kann man spannende Sachen machen und das ist, wie gesagt, auch ein ganz tolles neues Forschungsfeld. Da haben wir auch die Pionierarbeit zugeleistet und sind da, denke ich, auch weltweit mitführend auf diesem Forschungsgebiet.
So viele wahnsinnig spannende Geschichten, mit denen du jetzt hier wahrscheinlich noch um die Ecke kommen könntest und die du schon erforscht und erlebt hast. Was kommt denn jetzt noch? Also das hast du eben gesagt, jetzt steht Institutswechsel an, aber was würdest du gerne noch machen oder worauf freust du dich? Oder wenn man so viel schon irgendwie erreicht hat, was sind so Herausforderungen, die dich jetzt noch locken?
Also was ich total spannend finde, ist natürlich tiefer in der Zeit zurückzugehen. Also wir haben bisher Neandertaler und Denisovaner untersucht, aber was ist mit anderen Urmenschen? Homo erectus zum Beispiel, Homo heidelbergensis, Homo floresiensis von dieser Insel in Indonesien. Wie sind die mit uns verwandt? Ja, es gibt alle möglichen Urmenschen, die in den letzten paar hunderttausend Jahren gelebt haben, von denen wir potenziell noch DNA bekommen könnten, wo sich potenziell DNA erhalten hat, die uns potenziell dann was über die menschliche Geschichte und Evolution erzählen. Und was mich auch interessiert, ist das ganze Gegenteil, nämlich Populationen, die noch relativ jung sind aus den letzten 1000 bis 2000 Jahren. Das heißt, die Völkerwanderungszeit zum Beispiel in Mitteleuropa, aber auch in vielen anderen Teilen der Welt, so diese Geschichte vor der Entdeckung Amerikas, wo wir nicht so viel historische Aufzeichnungen haben, wo wir gar nicht so viel wissen. Die Völkerwanderungszeit ist für uns ein Begriff, aber fragt man die Italiener, dann reden die nicht von Völkerwanderung, sondern von der Invasion der Barbaren, ja, also Barbaric Invasion, würde man es dort nennen. Und es heißt ganz unterschiedlich in unterschiedlichen Teilen Europas, weil die Geschichte auch unterschiedlich wahrgenommen wurde und wir wissen gar nicht so viel über die Zeit. Und auch da wollen wir viele Projekte jetzt auf die Schiene bringen, wo wir im Prinzip diese Zeit nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches besser untersuchen. Und selbst das Römische Reich hat noch viele Fragen. Also wir können quasi nicht nur in der Vorgeschichte jetzt auch viel Beitrag leisten, sondern auch in den letzten 1 bis 2000 Jahren, wo wir zwar Informationen haben, die Römer haben viel niedergeschrieben, aber auch nicht über alle Teile. Und bei der Geschichtsschreibung ist es natürlich auch immer so, das ist sehr subjektiv. Ne? Warum schreibt jemand das nieder? Weil er gerade einen Kampf, weil er einen Krieg gewonnen hat oder weil er Macht hat. Und ein Großteil der Bevölkerung hat natürlich keine Stimme in der Vergangenheit. Und wir wollen im Prinzip auch diesen Menschen eine Stimme geben, indem wir ihre Knochen untersuchen und Verwandtschaftsanalysen durchführen und so mehr über diese Menschen aus der Vergangenheit erfahren. Und das wird natürlich total spannend. Also wir haben quasi jetzt nicht nur diese zweidimensionale Sicht auf die genetische Vielfalt des Planeten, sondern wir haben im Prinzip die dritte Dimension, nämlich die Zeit. Wir können in der Zeit zurückgehen. Da wird ganz viel passieren, da bin ich mir ganz sicher.
Johannes Krause ist Archäogenetiker und Direktor am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Und er war mein Gast heute. Vielen Dank für dieses wirklich spannende Gespräch.
Sehr gerne, Sebastian.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.